Ich möchte zunächst ein persönliches Wort an euch Pastoren richten, an euch Hirten der Herde Gottes. Wenn du Gottes Ruf bekommen hast, ihm innerhalb der Gemeinde zu dienen, dann hast du die größte Berufung erhalten, die ein Mensch überhaupt bekommen kann. Es ist gleichzeitig das höchste Privileg eines Menschen. Es gibt nichts Wichtigeres als das Reich Gottes. Ein Leben kann auf keine bessere Weise genutzt werden, als es darin zu investieren, Menschen zu Jesus Christus zu bringen und sie dann zur Reife im Glauben zu führen, ihnen ihr Dienstprofil entdecken zu helfen und sie gemäß ihrer Lebensmission in die Welt hinaus zu senden. Ich kann mir nichts Aufregenderes vorstellen. Wenn es etwas gäbe, worin ich mein Leben sinnvoller investieren könnte, dann würde ich es tun, denn ich habe bereits lange beschlossen, mein Leben nicht zu verschwenden. Vielleicht kannst du nicht den Ruhm, den Wohlstand oder das Ansehen anhäufen wie in anderen Berufsgruppen, aber du kannst dir einer Sache stets gewiss sein, dass Gott wohlwollend lächelt über deinem Leben. Und dieses Lächeln Gottes, das hat mich von dem Zeitpunkt an begleitet, als ich die Saddleback-Gemeinde begonnen habe, und das war im Jahre 1979. 1979 war ich dabei, meine Ausbildung in Texas zu beenden, wo ich mich auf den vollzeitlichen Dienst vorbereitet hatte. Ich hatte mich dazu entschlossen, eine Untersuchung der 100 größten Gemeinden der USA durchzuführen. Ich schrieb jeder dieser Gemeinden einen Brief, worin ich ihnen einige Fragen stellte. Zum Beispiel, woran liegt es, dass ihre Gemeinde wächst, oder was macht ihrer Ansicht nach eine gesunde Gemeinde überhaupt aus? Die befragten Gemeindeleiter und Pastoren antworteten mir, und mir fiel bei der Auswertung ihrer Antworten etwas ganz Bestimmtes ins Auge. Gott gebrauchte die verschiedensten Persönlichkeiten und alle erdenklichen Programme, aber eins musste erfüllt sein, sie mussten sich den Zielen Gottes fest verpflichtet zeigen. Was ich ebenfalls entdeckte, war die Tatsache, dass die Gemeinden scheinbar am stärksten waren, in denen Pastoren über einen langen Zeitraum gedient hatten, also 15 oder 20 Jahre oder noch länger. Und so sprach ich als junger Mann folgendes Gebet leise zum Herrn: Gott, ich bin bereit, an jeden Ort der Welt zu gehen und Pastor einer Gemeinde zu werden, wenn du mir nur das Vorrecht einräumst, mein ganzes Leben an genau diesem Platz zu investieren. Mir ist es egal, wohin du mich sendest. Ich bitte dich nur, dass ich mein ganzes Leben in eine einzige Gemeinde investieren kann und es erlebe, dass diese Gemeinde viele weitere Gemeinden gründet. Nach diesem Gebet habe ich bei mir zu Hause eine Weltkarte an die Wand gehängt und 6 Monate lang betete ich über der ganzen Welt und fragte immer wieder: Gott, wohin willst du mich senden? Ich bin bereit, an jeden Ort der Welt zu gehen. Dann sprach Gott sehr deutlich zu mir: Du wirst mir nicht als Missionar in Übersee dienen, sondern hier in deinem eigenen Land bleiben. Ich sag's ganz ehrlich, das war eine ziemliche Enttäuschung für mich, denn ich hatte mich wirklich darauf gefreut, mich in einer anderen Kultur niederzulassen. Ich hatte immer den Eindruck, dass mein Herz genau dafür schlug. Aber Gott sagte: Nein, du wirst hier in den Vereinigten Staaten bleiben und du wirst in eine Großstadt gehen und dort eine Gemeinde gründen, die zu einer sendenden Gemeinde werden wird. Eine Gemeinde, die Arbeiter, Leiter, Missionare und Pastoren in die ganze Welt aussendet. Ich bin der festen Überzeugung, dass die geistliche Gesundheit einer Gemeinde nicht an der Größe ihres Versammlungsraums abzulesen ist, sondern in ihrer Fähigkeit zum Senden, daran, wie viele Menschen für die weltweite Mission mobilisiert werden können. Denn das größte Gebot und der Missionsbefehl zielen darauf ab, die Welt für Christus zu gewinnen. Nun holte ich also eine Karte der Vereinigten Staaten und ich markierte jede Großstadt im Land, alle bis auf die im südlichen Teil der USA, wo es schon sehr viele Gemeinden zu geben schien. Ich kreiste auf meiner Karte also Städte wie New York, Detroit, Chicago, Los Angeles und viele andere ein. Und als ich während der folgenden 6 Monate darüber ins Gebet ging, wurde es mir immer klarer, dass Gott mich im Großraum von Los Angeles haben wollte, als Gemeindegründer. Als ich gezielt betete und etwas nachforschte, stieß ich auf ein Gebiet mit dem Namen Saddleback Valley. Es war eine enorm schnell wachsende Gegend und es gab noch nicht sehr viele Gemeinden dort in der Nähe. Also setzte ich mich hin und schrieb von Texas aus einen Brief an den Missionsverantwortlichen einer Denomination, die bereits im Saddleback Valley arbeitete. Er hieß Herman Wooten und ich schrieb: Lieber Herr Wooten, ich trage mich mit dem Gedanken, nach Kalifornien zu ziehen, um in Ihrer Gegend eine Gemeinde zu gründen. Ich bitte Sie weder um Ihre Unterstützung noch um Geld, ich möchte einfach nur wissen, was Sie von dieser Idee halten. Wäre es ein geeigneter Ort für eine Gemeindegründung? Und Gott fügte es erstaunlich. Irgendwie hatte dieser Mann von mir erfahren und mir ohne mein Wissen ebenfalls einen Brief geschrieben. Lieber Herr Warren, haben Sie schon einmal erwogen, in Saddleback Valley zu kommen und eine Gemeinde zu gründen? Unsere Briefe kreuzten sich auf dem Postweg. Er hat also meinen Brief bekommen, bevor ich seinen erhielt, was bedeutet, dass sie am gleichen Tag transportiert worden sind. Als ich am nächsten Tag seinen Brief gelesen hatte, war mir klar, dass Gott damit begonnen hatte, ein Wunder zu tun. So kam es, dass ich im Oktober 1979 nach Kalifornien kam. Dort begann ich über das Gebiet zu beten. Ich stieg auf einen Hügel und als ich so über die Stadt schaute, betete ich: Vater, ich werde mein ganzes Leben darin investieren, die Menschen in dieser Stadt für Jesus Christus zu erreichen. Ich weihe mich dir jetzt dafür, das für den Rest meines Lebens zu tun. Ich tat diesen Schritt gemeinsam mit meiner Frau. Wir knieten nieder und beteten, und mit unserem Gebet drückten wir unsere Hingabe aus, unsere Hingabe an die Menschen dieser Gegend und an Jesus Christus und seinen Plan für diese Menschen. Im Januar 1980 zogen wir dann von Texas weg. Ich machte mich auf mit meiner Frau und unserer 4 Monate alten Tochter. Als arme Studenten hatten wir kein Geld und deshalb sparten wir das bisschen, was wir hatten, um uns einen Kleinlastwagen zu mieten. Wir packten unsere paar Sachen hinein und brachen auf nach Südkalifornien in den Großraum Los Angeles. In dieser Gegend leben Millionen von Menschen. Und als wir um 4 Uhr nachmittags dort ankamen, waren die Autobahnen und Straßen überfüllt mit Autos. Ich war einfach platt, ich war total überwältigt von der Dimension dieser Gegend. Dazu muss man wissen, dass ich in einem kleinen Dorf aufgewachsen bin, mit weniger als 500 Einwohnern, ich war also ein Dorfkind. Ich war alles andere gewohnt als eine solche Großstadt, aber Gott hatte gesagt, ich möchte, dass du dort eine Gemeinde gründest. Als mir klar wurde, wie viele Leute dort lebten in dieser Megastadt, da sagte ich: Gott, du hast dir den Falschen ausgesucht. Ich bin ein Landei, ich bin in einem 500-Seelendorf aufgewachsen, und trotzdem hatte Gott mich hierher gebracht. Da stand ich nun, ohne Geld, ohne Mitglieder, ohne Freunde, ich kannte nicht einen Menschen in dieser Stadt. Als wir so durch die Gegend fuhren, da fanden wir das Büro eines Grundstücksmaklers, also von so einem Menschen, der uns dabei helfen konnte, eine Wohnung zu finden. Dieser Mann hieß Don Dale, und als Makler war es sein Job, Grundstücke, Häuser und Wohnungen zu verkaufen oder zu vermieten. Ich ging in sein Büro und sagte: Hallo, ich bin Rick Warren. Ich möchte hier eine christliche Gemeinde gründen. Ich brauche eine Wohnung, aber ich habe leider kein Geld. Er musste erst ein bisschen lachen, und dann sagte er zu mir: Na, dann wollen wir halt mal sehen, was sich machen lässt. Ich hatte diesen Weg ausschließlich aus Glauben heraus angetreten. Ich vertraute Gott, dass er uns helfen würde. In der ersten Nacht blieb uns nichts anderes übrig, als in unserem gemieteten Laster zu schlafen. Wir hatten ja kein Dach über dem Kopf. Nun, um es kurz zu machen, dieser Mann half uns dabei, ein kleines Apartment ausfindig zu machen zur Miete. Und wir brauchten die erste Monatsmiete nicht zu bezahlen. Wir hatten ja kein Geld, und deshalb sagte er, ihr könnt den ersten Monat hier mietfrei wohnen. Ich fragte ihn: Gehen Sie regelmäßig zur Kirche? Er antwortete: Nein. Na toll, dann sind Sie mein erstes Mitglied. Er war einverstanden. Und genauso hat die Saddleback-Gemeinde angefangen. 2 Wochen später hielten wir den ersten Gottesdienst unserer Gemeinde ab, bei uns zu Hause. 7 Personen waren anwesend, meine Frau, unsere kleine Tochter und ich, außerdem Don, seine Frau und ihre Tochter, und noch jemand. Ich fragte in die Runde, was für eine Gemeinde wollen wir werden, und die Antwort lautete: eine, die Nichtgläubige für Jesus erreicht. Es begeistert mich total, dass über 70, beinahe 80% unserer heutigen Mitglieder in unserer Gemeinde zu Jesus gefunden haben und auch zu seiner Gemeinde. Und innerhalb der vergangenen 5 Jahre haben wir mehr als 5.200 neue Gläubige getauft, frisch bekehrte Erwachsene, 5.200 neue Christen. Gott gab uns große Gnade, wir haben eine schöne Ernte eingefahren. In der Phase der Gemeindegründung sagte ich, ich muss herausfinden, was einen nichtgläubigen Menschen beschäftigt. Der Ostersonntag bot sich als Zeitpunkt an für den ersten öffentlichen Gottesdienst, und damit stand der offizielle Gründungstermin der Gemeinde bereits fest, nämlich der Ostersonntag. Die 12 Wochen vor dem ersten Gottesdienst habe ich damit verbracht, von Tür zu Tür zu gehen und mit den Menschen zu sprechen. Ich sagte: Hallo, ich heiße Rick Warren, ich bemühe mich um Lösungsansätze für spezielle Probleme dieser Region. Würde es Ihnen etwas ausmachen, mir ein paar Fragen zu beantworten? Ich fuhr fort: Worin besteht Ihrer Meinung nach das größte Problem in dieser Gegend? Und ich hörte zu, und dann ging es weiter: Was sind die für Sie wichtigsten Bedürfnisse als Familie und als Einzelner? Und ich notierte mir alles, was die Leute sagten, und so habe ich ihnen 12 Wochen lang zugehört, einfach nur anderen zugehört. Dann nahm ich das gesammelte Informationsmaterial und schrieb auf dieser Grundlage einen Brief an alle Haushalte des ganzen Ortes. Und mit diesem Brief in der Hand ging ich dann zu einer Druckerei und ließ dort 15.000 Exemplare davon drucken, 15.000. Währenddessen war die kleine Gruppe, die sich bei uns zu Hause zum Bibellesen traf, auf 15 Personen angewachsen. Und wir als kleine Gruppe schnappten uns die 15.000 Briefe und falteten sie, steckten sie in Umschläge, klebten sie zu und Briefmarken darauf und schrieben sogar die ganzen Adressen. Dazu hatten wir uns ein Telefonbuch vorgenommen und einfach 15.000 Adressen abgeschrieben. Die Hauptaussage des Briefes war, dass wir als Gemeinde anfangen wollten, regelmäßig Gottesdienste zu veranstalten, und zwar ab dem Ostersonntag. Mein nächster Vorschlag war, vor unserem ersten Gottesdienst einen Probegottesdienst durchzuführen. Am Sonntag vor Ostern traf ich mich also mit meinen 15 Leuten in einem Schulhaus, das wir benutzen durften. Und wir hatten vereinbart, wir werden dieses Schulhaus als Gottesdienstraum nutzen, solange es halt irgendwie geht. Und jetzt wollten wir noch zusammen proben. Ich sagte, ich werde jetzt predigen, als wenn 50 bis 60 Leute hier wären, damit die Leute, die nächste Woche tatsächlich kommen, auch merken, dass wir wissen, was wir hier tun. Es war also nur ein Probelauf. Aber irgendwie hatten einige Leute unsere Einladungsbriefe zu früh bekommen oder sie hatten das Datum verwechselt, und so fanden sich bereits zu diesem Übungsgottesdienst 60 Leute ein. Und dabei hatte es doch nur ein Test sein sollen, ob alles klappt, eben ein Übungsgottesdienst. Und in diesem Gottesdienst übergaben 5 Menschen ihr Leben Christus. Ich werde nie vergessen, wie ich darüber predigte, dass Jesus uns frei macht. Er macht dich frei von der Last deiner Schuld. Er befreit dich von der schmerzhaften Einsamkeit. Er befreit vom Erwartungsdruck anderer Menschen. Er befreit uns von unseren Zukunftsängsten. Und er nimmt uns sogar die Angst vor dem Tod. Es drehte sich um den Vers, wo Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und das war die erste Predigt in Saddleback Church. Am Ostersonntag kamen dann alle Besucher der Vorwoche wieder und die meisten hatten außerdem noch ihre Freunde mitgebracht. Über 200 Leute fanden sich zu unserem ersten Gottesdienst ein, es war ein Wunder. Und als ich dann so in die Runde schaute, da entdeckte ich in der Versammlung nur etwa 5 Personen, von denen ich sicher wusste, dass sie Christen waren. Der Rest war alles ungläubig. Als ich dann sagte, wir schlagen unsere Bibeln auf, da stellte ich fest, dass keiner eine dabei hatte. Als ich zum Singen der Kirchenlieder aufforderte, wurde mir klar, dass niemand die Lieder kannte, und als ich sagte, wir beten, zeigte sich, dass sie nicht einmal wussten, dass wir dazu den Kopf neigen. Über die nächsten Monate hinweg begannen wir, mit diesen Leuten zu arbeiten, und viele von ihnen wurden gläubig, und langsam aber stetig wuchs unsere Gemeinde. In all den Jahren haben wir uns in vielen verschiedenen Gebäuden versammelt. Jedes Mal, wenn wir wieder zu groß für die Räumlichkeiten geworden waren, dann suchten wir was anderes. Manchmal, wenn unsere Versammlung den Rahmen der örtlichen Gegebenheiten gesprengt hätte oder wir einfach nichts finden konnten, dann hielten wir Freiversammlungen ab, bei Regen und bei Sonnenschein. Und dann schließlich gelang es uns, etwas Geld zu sparen, um ein Zelt zu kaufen. Es war wirklich ein großes Zelt, aber bald war auch das überfüllt. Wir begannen zunächst mit einem Gottesdienst, daraus wurden 2, 3, schließlich 4 Gottesdienste am Wochenende. Erst vor 2 Jahren waren wir in der Lage, einen eigenen Gebäudekomplex zu erstehen. Und derzeit kommen an einem normalen Wochenende so etwa 14.000 Menschen zu den verschiedenen Gottesdiensten in unserer Saddleback-Gemeinde. Das, was ich euch erzählt habe, das soll eine Ermutigung sein. Es liegen selbst in den kleinsten Anfängen größte Möglichkeiten, wenn Gott dabei ist. Unterschätzt bitte niemals die Kraft eines kleinen Anfangs oder auch den Einfluss eines einzigen Menschen. Gott kann die ganze Welt durch eine Person verändern. Gott kann dich gebrauchen. Begrenze Gott nicht. Glaube nur, dass er große Dinge tun wird und vertraue ihm, dass er durch dich Großes wirken will. Er tut es, wenn du ihm einfach vertraust. Gott segne dich.